Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer an einem Tag, an dem es einen Machtwechsel bei der Tour de France gegeben hat. Noch ist ja nichts endgültig entschieden, aber die steile 11. Etappe war die des Dänen Jonas Vingegaard. Der hat heute nicht nur den Favoriten Tadej Pogacar auf die Plätze verwiesen, sondern ihm auch das Trikot des Gesamtführenden abgeluchst. Steffen Gahr berichtet.
Das Hochgebirge hat die Tour auf den Kopf gestellt. Denn Jonas Vingegaard fügte Tadej Pogacar eine heftige Niederlage zu. Der Däne demütigte den Slowenen und entriss ihm das gelbe Trikot. Pogacar fassungslos.
Ich weiß auch nicht, was los war. Am Galibier habe ich mich noch gut gefühlt. Jumbo war super gut heute, die haben mich hart attackiert. Und am letzten Berg, ich hatte keinen guten Tag und habe ganz schön gelitten.
Den ganzen Tag hatte Vingegaard mit seinen Teamkollegen eine Attacke nach der anderen gesetzt. Die entscheidende am Schlussanstieg, knapp 5 Kilometer vor dem Ziel. Am Ende wurde der Däne belohnt, Tagessieg und gelbes Trikot.
If I don't try, I'm not gonna win.
Wenn ich es nicht versuche, werde ich auch nicht gewinnen. Gesamtzweiter zu sein ist schön, aber ich will den Sieg. Das habe ich heute gezeigt. Zum Glück war ich erfolgreich. Und jetzt habe ich das gelbe Trikot und kämpfe, damit ich es bis Paris tragen kann.
In der Gesamtwertung hat Vingegaard jetzt mehr als 2 Minuten Vorsprung. Bester Deutscher wurde Simon Geschke. Der Berliner verteidigte sein Bergtrikot erfolgreich, auch weil er als Zweiter über den Galibier das Dach der Tour fuhr.
Es war ein super schwerer Tag, einer der schwersten Tage in meiner Karriere, glaube ich. Ja, am Ende musste ich super tief gehen am Galibier für die Punkte und es hat gerade so gereicht.
Lennart Kemner konnte auf dieser heftigen Alpenetappe nicht mithalten. Eine knappe halbe Stunde nach dem Sieger kam der bisherige Gesamtzweite dieser Tour de France ins Ziel.
Morgen geht es auf der 3. Hochgebirgsetappe hoch zur legendären Skistation von Alpe d'Huez. Bei vielen aufmerksamen, langjährigen Radsportbeobachtern schwingen Zweifel mit, bei den Zeiten, die heutzutage oft gefahren werden. Geht da alles mit rechten Dingen zu? Es geht dabei nicht nur um den Verdacht von leistungssteigernden Mitteln im Körper von Athleten. Seit Jahren steht der Verdacht im Raum, im Profiradsport und bei der Tour de France könnte mit versteckten Elektromotoren betrogen werden. Einen Beweis gibt es bisher nicht. Aber nach Informationen der ARD-Radio-Recherche Sport ist das im Radsport problemlos möglich. Auch in diesem Jahr. Sebastian Krause berichtet.
Im Ziel der 9. Etappe. Der Luxemburger Bob Jungels gewinnt und wird gleich nach der Ziellinie abgefangen. Er muss zur Dopingkontrolle und auch sein Rad soll untersucht werden, nach einem womöglich versteckten Motor. Ich möchte es mir anschauen, werde aber sofort von einem Sicherheitsmann zurückgewiesen. Keine Fotos, keine Interviews, alles vertraulich hier, so der Ordner. Für wie wahrscheinlich hält der deutsche Fahrer Maximilian Walscheid mechanisches Doping?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es mir tatsächlich schwer vorstellen kann, weil ich es auch technisch für schwierig umsetzbar halte. Aber ich lege natürlich für keinen die Hand ins Feuer. Insofern bin ich definitiv froh, dass da auch dran geblieben wird und dass auch gegen jede Form von Doping gekämpft wird.
Am Start jeder Etappe werden die Räder mit magnetischen Tablets abgesucht. Im Ziel werden sie geröntgt. Deshalb ist UCI-Präsident David Lapartien davon überzeugt, dass es keinen technologischen Betrug gibt.
Seit meiner Wahl 2017 haben wir sehr in eine Röntgenmaschine investiert. Eine neue Maschine, die noch besser ist. Außerdem haben wir tragbare Kontrollgeräte, die man mitnehmen und für alle Räder anwenden kann. Motordoping scheint heute kein Problem mehr zu sein.
Das sehen nicht alle so. Zum Beispiel Professor Bernd Waleske vom Fraunhofer-Institut in Saarbrücken. Für ihn ist klar, die Kontrollen vor und nach dem Rennen reichen nicht aus.
Weil auf der Strecke ja vieles getauscht werden kann. Und das wird nicht verfolgt, was getauscht wird. Es gibt welche Motoren, die sind in der Felge eingebaut. Und bei einem nächsten Stopp wird das Laufrad getauscht, dann kommt ein sauberes Laufrad rein und dann ist nicht mehr viel zu sehen davon. Und die Batterie steckt zum Beispiel in einer Getränkeflasche. Dann wird diese Batterie durch eine richtige Flasche getauscht, kommt man auch sauber im Ziel an.
Waleske beschäftigt sich mit Prüfverfahren und hatte dem Radsport-Weltverband ein ganzheitliches Kontrollkonzept angeboten. Darin auch spezielle Überwachungsmaßnahmen während des Rennens. Der Weltverband habe den Vorschlag nicht aufgegriffen. Für Präsident Lapartien reichen die derzeitigen Kontrollen aus.
Es wird genau beobachtet, ob die Räder während des Rennens ausgetauscht werden. Untersucht werden dann nicht nur die, die die Ziellinie Ziellinie überqueren, sondern auch die, die eventuell ausgetauscht wurden. Und natürlich werden alle Räder eines Fahrers mit guter Platzierung kontrolliert.
Bisher wurden im Ziel jeder Etappe im Schnitt 8 Räder geröntgt. Bei 176 Fahrern, die in Dänemark an den Start gegangen sind. Gefunden wurde bislang nichts. Im Vorjahr sorgte ein Zeitungsartikel bei der Tour de France für Aufregung. 3 Fahrer hätten verdächtige Geräusche von Hinterrädern mehrerer Teams gehört. Geschrieben hat ihn der Journalist Pierre Kerré für die Schweizer Zeitung Le Temps.
One rider I know very well came to me and said, look.
Ich bekam von einem Fahrer, den ich sehr gut kenne, während der Tour de France die Nachricht, dass irgendetwas im Peloton nicht stimme. Von mehreren Hinterrädern käme ein merkwürdiges Geräusch. Nicht sss, wie es sich normal anhört, sondern krr, krr, krr. 2 andere Fahrer bestätigten das Geräusch und sie versuchten dann zu dritt, wie Detektive quasi herauszufinden, was es ist.
What was just in the bike?
Mehrere Radprofis hätten den Vorfall dann beim Radsport-Weltverband gemeldet, mit der Bitte um Aufklärung, aber ohne Erfolg. Matthias Schnapka, der Manager eines drittklassigen Profiteams, hält Motordoping im Radsport sehr wohl für möglich, aber nicht bei der Tour.
Einfach weil der öffentliche Fokus auf alles, was hier benutzt ist, so enorm hoch ist. Jedes Schräubchen, also ich würde sagen, bei kleinen Rennen, bei anderen Rennen, 100% gibt es das. Aber bei der Tour de France sehr, sehr schwer.
Fazit, keine Beweise. Klar ist aber, Motordoping ist Gesprächsthema im Radsport.
Bei der Fußball-Europameisterschaft in England haben die Schwedinnen am frühen Abend einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Sie gewannen ihr 2. Gruppenspiel gegen die Schweiz mit 2:1 und haben jetzt insgesamt 4 Punkte, die Schweiz nur einen. Und gerade frisch, im späteren Abendspiel setzten sich die Niederlande mit 3:2 gegen Portugal durch. Beim deutschen Team war der Viertelfinaleinzug schon nach dem Sieg gestern gegen Titelfavorit Spanien perfekt. Über 8 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen haben das Spiel live in der ARD gesehen. Und das macht laut Verteidigerin Sophia Kleinherne viel mit der Mannschaft. Wir möchten die Bühne nutzen, hat sie heute gesagt. Über den Tag des deutschen Teams nach dem effizienten Sieg berichtet Christopher Klein.
Die deutschen Fußballerinnen verleben den heutigen Tag mit einem deutlichen Schlafdefizit. Das gilt auch für Verteidigerin Sophia Kleinherne.
Ja, man ist fix und fertig, aber ich kann euch versprechen, ich glaube, viele kommen nicht zur Ruhe. Man ist dann doch irgendwie noch so voller Adrenalin und voller Emotionen. Man genießt diesen Moment einfach gemeinsam.
Nach dem vorzeitigen Viertelfinaleinzug geht es jetzt erstmal darum, die Akkus wieder aufzuladen. Einige Spielerinnen verbringen Zeit mit Familie und Freunden. Nach dem positiven Corona-Test von Lea Schüller allerdings mit größerer Vorsicht, erzählt Assistenztrainer Patrick Grolimund.
Wir wollen uns einfach diese Sahne nicht vom Kuchen nehmen lassen, jetzt nur weil wir Dinge falsch machen. Sondern ich glaube, wir machen die jetzt richtig so. Und das erlaubt es trotzdem, dass man mal mit der Familie noch jetzt draußen Eis isst und einen Kaffee trinkt. Das ist ja alles auch immer noch möglich.
Unabhängig von Corona gibt es bis zum abschließenden Vorrundenspiel am Samstag gegen Finnland noch ein paar personelle Fragen zu klären. Felicitas Rauch und Lena Oberdorf sind gelb gesperrt. Bei Sydney Lohmann zwickt das Knie und bei Lina Magul der Oberschenkel.
Für das spanische Team war es dagegen der Tag nach einer bitteren Niederlage. Die spanische Fußballpresse urteilte heute aber milde über die Leistung der Nationalmannschaft. Franka Welz mit dem Blick in die spanischen Medien.
Spanien dominiert, aber Deutschland punktet, lautete eine Schlagzeile nach dem EM-Vorrundenspiel. Im Radionetzwerk SER hieß es gar, Spanien hänge in den Seilen und brauche jetzt dringend ein Unentschieden, besser noch einen Sieg gegen Dänemark. Ihre Fehler hätten die Spanierinnen verdammt, schrieb der Kommentator der Sportzeitung Marca in seiner so wörtlich Chronik des Spiels. Dass die Reaktionen für spanische Sportberichterstattungsverhältnisse vergleichsweise milde ausfallen, ist schnell erklärt. Die EM war aus spanischer Sicht schon ein Wechselbad der Gefühle, bevor das erste Spiel überhaupt angepfiffen wurde. Spanien muss auf 2 wichtige Spielerinnen verzichten, darunter Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Das hatte die gesammelte spanische Sportpresse zunächst in eine tiefe Depression gestürzt. Nach dem deutlichen Auftaktsieg war man zuversichtlicher, wusste aber auch, dass es gegen Deutschland schwierig werden würde, zumal die Spanierinnen noch nie gegen die Deutschen gewonnen haben oder, wie die Hobbylyriker bei der Zeitung El País sie nennen, die mächtige teutonische Truppe. Aus Sicht spanischer Medien ist für La Roja jedenfalls immer noch alles drin.
Nach dem Chaos am Stade de France rund um das Champions-League-Finale der Männer Ende Mai hat der französische Senat nach einer Untersuchung ein vernichtendes Urteil gefällt. Es habe eine Verkettung von Funktionsversagen auf allen Ebenen gegeben und auch Versäumnisse bei der Vorbereitung. So hieß es bei der Vorstellung eines Abschlussberichts heute in Paris. Nicht die Fans seien Ursache für das Chaos gewesen, wie es zuvor von der Europäischen Fußballunion und auch vom französischen Innenminister suggeriert worden war. Das war's mit Sport aktuell für heute an diesem Mittwoch. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.